Mein Name ist Patrick Quasi und das ist die Radiosendung der IG Kultur. Kinderlose Kultur. Vereinbarkeit von Berufstätigkeit im Kunst- und Kulturbereich mit Betreuungspflichten ist unter den gegebenen Voraussetzungen schwer bis gar nicht möglich. Die Lage in Österreich ist mittlerweile als Betreuungsnotstand zu bezeichnen. Die Politik ist gefordert, Maßnahmen zu setzen, um qualitätsvolle, umfangreiche Kinderbetreuung möglich zu machen. Nicht nur für Kunst und Kultur, sondern eigentlich für alle, deren Arbeitsrealitäten das erfordern. Das Betreuungsangebot in Österreich ist schlecht ausgebaut und deckt vielfach nicht mal den Bedarf bei regulärer Vollzeitbeschäftigung ab. Da muss man sich vorstellen, dass die Arbeitsrealitäten im Kunst- und Kulturbereich aber vielfältig sind, also meist geprägt sind durch intensivere Arbeitsphasen, atypische Arbeitszeiten, also abends, nachts oder auch schon mal am Wochenende, hohen Mobilitätsanforderungen und ja, diskontinuierliche, teils schwer planbare Tätigkeiten unter großem Konkurrenzdruck bei geringen Einkommen und auch der verfestigten Erwartungshaltung, immer auf Abruf flexibel zu sein und zur Verfügung zu stehen, alles dem Beruf unterzuordnen, der ja gemeinhin als Selbstverwirklichung verstanden wird. Da geht sich das mit der Familie nicht mehr aus. Was wir wissen, ist, dass Menschen immer weniger Kinder kriegen und im Kulturbereich noch viel weniger. Kinderlose Kultur. Also. Deshalb hat die IG Kultur letztes Jahr eine AG Vereinbarkeit gegründet, um Probleme zu sondieren, mögliche Lösungen zu besprechen und Forderungen an die Politik zu formulieren. Entstanden ist ein Forderungspapier, Vorschläge für eine Reihe an Maßnahmen und eine Petition. Thema hören wir jetzt Yvonne Gimpel, Geschäftsführerin der IG Kultur, zur Lage im Kulturbereich, Claudia Wohlgenannt, Film Fatal, die eine Studie zur Vereinbarkeit durchgeführt haben, und Lydia Krienzer-Radojevic, IG Kultur Steiermark, über die Möglichkeit, Kinderbetreuung bei Veranstaltungen und Projekten einzuhängen, was Kulturtätigen sowie Besuchern entgegenkommen könnte.
Hallo?
Guten
Tag. Hey!
So, jetzt bin ich ausgerüstet.
Yvonne Gimpel, IG Kultur. Wie schätzt du die Lage zur Vereinbarkeit in Kunst und Kultur ein?
Der Ruf nach Kultur von und für alle, nach kultureller Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen ist ja tatsächlich ein sehr alter Hut. Aber stellt man nur die Frage der Vereinbarkeit von Care-Aufgaben, von Betreuungspflichten und Kunst und Kultur, dann muss man schlichtweg feststellen, dass strukturell hier fast gar nichts passiert ist, mal abgesehen von ein paar kleinen Zuschusserhöhungen oder Sonderfördermaßnahmen. Und selbst die muss man mit der Lupe suchen. Diese Vereinbarkeit stellt sich sowohl für Menschen, die am Kulturleben teilhaben wollen, bei der Frage, ist es barrierefrei? Kann ich dort mit einem Kinderwagen hinkommen? Wann finden die Veranstaltungen statt? Wie lange sind sie? Finde ich relevante Informationen überhaupt online? Und zieht sich natürlich noch viel gravierender durch, wenn es um jene geht, die in Kunst und Kultur selber tätig sind und weiterhin sein wollen und Kinder haben, Elternteil sind. Das kann man sehr gut auch an den Statistiken ablesen, denn im Vergleich zur Gesamtbevölkerung haben in Kunst und Kultur Tätige viel seltener Kinder und bei den Frauen ist es quasi nur halb so oft der Fall. Und das hat natürlich zum einen ganz wesentlich mit dem fehlenden Betreuungsangeboten zu tun und zum anderen mit den Strukturmerkmalen, die für Tätigkeiten in Kunst und Kultur einfach ganz kennzeichnend sind. Begonnen von atypischen Beschäftigungen mit wechselnden Arbeitszeiten, vor allem abends, nachts, am Wochenende, also dann, wenn es keine Betreuungsmöglichkeiten gibt, bis zu der schlechten Planbarkeit, der projektbasierten Arbeit, der schlechten Einkommenssituation. Das alles wirkt sich aus auf die Frage, ist es vereinbar, diese Betreuungspflichten nachzukommen und weiterhin tätig zu sein. Und man merkt es natürlich auch an den Einkommenssituationen von den Frauen, insbesondere jene, die da auch noch Kinder haben, wie sich ihre Karrierechancen entwickelt. Und Gesellschaftlich ist das ein Thema, weil man sehr wohl fragen muss, welche Stimmen, welche Positionen sind überhaupt noch im Kunst- und Kulturbereich präsent und welche Möglichkeiten bekommen sie? Und kommen da noch Faktoren hinzu, wie eine schlechte allgemeine Einkommenssituation, eine prekäre Lebenssituation, Diskriminierungsmerkmale, dann verschärft sich das Ganze natürlich noch einmal massiv und wir sind wieder dort, dass dieses patriarchale Normverständnis auch in Kunst und Kultur sich beinhart durchzieht.
Claudia Wohlgenannt, Filmfatal, ihr habt eine Studie zur Vereinbarkeit durchgeführt. Was für Probleme habt ihr da entdeckt?
Naja, die Studie zur Vereinbarkeit hat vor allem dazu gedient, mal zu schauen, weil es ja in der Kulturbranche so divers ist. Die Arbeitswelten sind so unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sind angestellt, es gibt welche, die sind selbstständig, es gibt welche, die sind beides. Also es war ganz schwierig abzuschätzen, was überhaupt der Bedarf ist und was den Menschen helfen würde. Und darum haben wir die Studie zur Vereinbarkeit gemacht, um mal nachzusehen, was dann da wirklich dahinter ist, was die Menschen brauchen, was die größten Probleme sind. Ja, und ich meine, die Ergebnisse waren dann nicht grundsätzlich überraschend, sage ich mal. Es hat sich einfach gezeigt, dass das Problemfeld vielfältig ist, aber das können wir jetzt hiermit auch nachweisen und haben es jetzt schwarz auf weiß. Ja. Es ist einerseits ganz stark natürlich auch die Planbarkeit, weil einfach die Projekte oft erst relativ kurzfristig fixiert werden oder zugesagt werden, durch Jurys müssen und so weiter. Es ist andererseits, aber natürlich sind es die Arbeitszeiten. Wir haben in der Filmbranche eine 60-Stunden-Woche, was ein Wahnsinn ist. Ja. Und dann natürlich gibt's verschiedene Möglichkeiten, wie man das zusätzlich unterstützt. Und von dem her haben wir jetzt es geschafft, mit der Studie nachzuweisen und aufzuzeigen, auch wie breit das Feld ist, wie verschieden man ansetzen muss, um da wirklich nachhaltig auch eine Unterstützung zu leisten für Menschen mit Betreuungspflicht.
Ihr habt bei den zentralen Erkenntnissen auch herausgefunden, dass sich diese Lage für Männer und für Frauen sehr unterschiedlich zeigt.
Was drinsteht, ist natürlich das, was in der gesamten Gesellschaft sich ein bisschen durchzieht, ja, die Tatsache, dass Männer es leichter haben, ja, und dass es für Frauen schwieriger ist, gerade auch, wenn es auch in diesen informellen Bereich geht, ja, so Termine am Nachmittag wahrzunehmen oder so zusätzliche Networking-Geschichten. Das ist auf jeden Fall so, dass es für Frauen nach wie vor schwieriger ist und natürlich auch diese Einschätzung, diese Selbsteinschätzung, ne? Wie viel leistet man an Beitrag und wie groß ist der Beitrag dann wirklich auch.
Ihr wollt jetzt bei dieser Sache auch ein wenig in Richtung mögliche Lösungen gehen?
Nicht nur ein wenig, also das war von Anfang an der Anspruch von uns, weil wir gesagt haben, Studien, die dann keiner liest, gibt es schon so viele, ja, und wir wollten von Anfang an wirklich was Brauchbares, was Greifbares dann auch als Outcome haben und haben uns daher von Anfang an zum Ziel gesetzt, wirklich konkrete Maßnahmen vorzuschlagen, auszuarbeiten, soweit das halt jeweils möglich ist. Und das hat natürlich, das ist natürlich ungleich schwieriger, was wir dann schon gemerkt haben. Klarerweise, so eine Studie, da beauftragt man Profis und die machen das, das dann wirklich runterzubrechen auf konkrete Maßnahmen und das nochmal, also das, wir haben das dann auch in der Branche diskutiert, wir haben dann so kleine mit so wichtigen Stakeholdern, sage ich mal, mit Menschen aus Förderinstitutionen und verschiedenen Gremien, so in kleinen runden Tischen, damals Corona-mäßig online, diskutiert auch, ja, so Themenbereiche, was wären Maßnahmen, was wäre umsetzbar, und haben dann halt einfach versucht, zumindest so 10 Punkte mal aufzuschreiben, wovon natürlich das wirklich, das ist eine Bandbreite von bis, ja, das geht von Anspruch auf gratis Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr bis hin eben dann zu Maßnahmen, die man mittelfristiger ins Auge fassen könnte, wie zum Beispiel am 24-Stunden-Kindergarten, hat es bis vor wenigen Jahren noch gegeben in Wien, haben wir dann festgestellt bei der Recherche, gibt es inzwischen nicht mehr, war bei einem Krankenhaus angesiedelt. Und wäre eigentlich auch eine ganz großartige Entlastung, wo man sagen könnte, das wird natürlich nicht nur die Filmbranche oder die Kulturbranche betreffen, ja, da denke ich auch an Theater, ja, oder so, die Abendvorstellungen haben und so, sondern eben könnte man auch mit Medizin und so weiter eigentlich eine Schnittmenge finden, so ein 24-Stunden-Kindergarten. Wäre tolle Sache. Ich habe an viele Türen geklopft, aber keine politische Person gefunden, die bereit gewesen wäre, uns da gröber weiterzuhelfen. Und das ist natürlich, also da schicken sie dich vom Frauengremium zur Kultur und von der Kultur zur Familie und von dort zum Unterricht und also und das Ganze noch mit Bund und Ländern und dann irgendwann habe ich aufgegeben. Ja. Also manche Sachen sind einfach so, dass man sagt, okay, das ist ein längeres Projekt, ja, das kann man jetzt auf die Schnelle nicht umsetzen. Was wir jetzt wirklich konkret, um jetzt zum Schluss zu kommen, vorschlagen und auch ausgearbeitet haben, wirklich sind halt relativ einfachere Maßnahmen, sage ich mal, sowas wie Jobsharing, was wir jetzt diese Woche vorgestellt haben. Da haben wir einfach Papiere ausgearbeitet, die jetzt auch auf der Homepage abrufbar sind und machen verschiedene Informationsveranstaltungen, wo wir jetzt dieses Wissen versuchen, in die Branche zu tragen, dass es die Möglichkeit gibt, sich einen Job zu teilen, da ein bisschen so eine Handreichung mit Infos dazu, was man beachten muss, worauf man schauen muss. Das andere Modell, was eigentlich auch viel zu wenig bekannt ist in der Branche, das ist auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber immerhin wäre es auch ein Anfang. Es gibt die Möglichkeit für ArbeitgeberInnen, den MitarbeiterInnen pro Jahr immer, ich glaube im Moment sind es bis zu 3.000 Euro steuerfrei als Art Bonus zur Verfügung zu stellen. Das kann man widmen, so wie man will. Man kann sagen, ich gebe das allen MitarbeiterInnen, die Kinder unter 5 Jahren haben, oder ich gebe das allen MitarbeiterInnen, die mehr als 2 Kinder haben, oder das, also man muss dann nur als ArbeitgeberIn eine Regelung finden, die gerecht ist und für alle zutrifft. Aber das ist zum Beispiel auch ein Bonus, wo man sagen könnte, wenn man anerkennt, dass es schwierig ist, in der Kulturbranche diese Vereinbarkeit herzustellen, dass man da als ArbeitgeberIn das anerkennt und zumindest mit damit vergütet. Ja. Und wir wissen natürlich, diese ganze Kinderbetreuung, es ist ganz viel informell organisiert. Ja. Viele haben Babysitterinnen, Studierende oder Großeltern. Aber mit diesem Geld würden wir wahrscheinlich auch manchen Eltern was ein bisschen erleichtern. Ja.
Wenn du Jobsharing angesprochen hast, was ist das?
Also Jobsharing sagt mehr oder weniger, dass 2 Leute sich einen Job teilen. In unserem Bereich, eben wenn wir es von einer 60-Stunden-Woche ausgehen, wären das 2 Personen, die jeweils 30 Stunden arbeiten. Grundsätzlich ist es vollkommen offen, ob eine Person jetzt oder ob die 2 Personen sich täglich abwechseln. Die eine macht den Montag, die andere den Dienstag, die andere wieder den Mittwoch. Oder sich zum Mittag abtauschen, die eine den Vormittag, die andere den Nachmittag oder wochenweise. Das ist an sich vollkommen offen und obliegt den Menschen, sich das so zu organisieren, wie es für ihr Leben am besten passt.
Welche Vorteile hat das?
Naja, es hat die Vorteile für die Arbeitnehmenden, dass sie natürlich einerseits eine Vereinbarkeit herstellen können, dass sie auch eine bessere Planbarkeit herstellen können, in meinen Augen. Weil also gerade im Filmbereich ist es ja auch oft so, man weiß ja gar nicht, wie lange der Dreh am nächsten Tag dauert. Und dann Oft einmal geht es dann in die Nacht hinein und so weiter. Also man kann sich da viel besser irgendwie gegenseitig abstützen und planen. Es hat auch in Wahrheit für Arbeitgeberinnen den Vorteil, dass ich, wenn eine Person ausfällt oder krank wird, natürlich eine eingearbeitete Person habe, die vielleicht jetzt mal kurzfristig punktuell einspringen kann und halt mal die zweite Hälfte noch dazu machen kann, wenn es irgendwie geht. Also ich glaube, es gibt für beide Seiten eigentlich große Pluspunkte in dieser Betrachtung. Ja. Abgesehen davon, was natürlich auch noch dazu kommt, also da reden wir nicht nur von Menschen mit Betreuungspflichten, wir reden ja auch gerade in unserer Branche sehr oft auch von Menschen, die überlastet sind, die Burnout gefährdet sind oder vielleicht ein bisschen kürzer treten wollen zeitweise. Und da schafft es einfach Möglichkeiten, nicht immer diese vollen 120% geben zu müssen. I love me a boy with a skateboard. If we don't skate, then I stay bored. I love me a boy with a skateboard. If we don't skate, then I stay bored.
Lidia Krienzacher-Dojevic, was hat es damit auf sich, Kinderbetreuung bei Veranstaltungen anzubieten?
Einfach, dass wir bemerkt haben, beziehungsweise ich bemerkt habe, dass es geht, dass ganz viele Eltern, besonders wenn die beiden Eltern im Kulturbereich auch arbeiten, können nicht zu Kulturveranstaltungen kommen, weil einfach mit Betreuungspflichten dann sind zugedeckt. Und einfach entweder ist das, dass es immer getrennt muss sein. Und dann habe ich bei Kolleginnen noch bemerkt, die eigentlich von Kulturveranstaltungen auch abhängig sind. Weil es geht ganz viel um Informelles, es geht ganz viel auch, die Kulturveranstaltungen zu begleiten, die zu wissen, was es ist, und auch Teil von Community zu sein, local bzw. regionale Community. Und das ist ganz viel, besonders bei Künstlerinnen, ne, die einfach, wenn sie Kind bekommen, paar Jahre weg von allen ist, ne, und dann sind auch weg von Radar. Niemand hat sie am Radar, ne, und dann ist ganz schwer wieder zu einsteigen.
Und wie könnte man sowas umsetzen?
Ja, seit wir das angefangen haben, einige Vereine versuchen das zu umsetzen. Auch teilweise haben wir auch versucht, die Fördergeberinnen dafür zu sensibilisieren. Und es geht meistens für Nachmittagsveranstaltungen, also es geht sicher nicht für Abendveranstaltungen beziehungsweise Nachtveranstaltungen, wo Kinder sowieso zu Hause schlafen. Aber mindestens bei tagsüber beziehungsweise Nachmittagsveranstaltungen, dass eine Kinderbetreuung angeboten ist, schon bei Ankündigung. Das ist ein wichtiges Faktor, weil es geht eigentlich hier um einen Bewusstseinwandel auch. Ne? Also es geht darum, erst, dass Leute sich gewöhnen, dass das möglich ist, was ziemlich schwierig ist. Und das ist auch jetzt, weil wir alle gewohnt sind einfach, ne, dass wir müssen uns um Kinder kümmern und irgendwie dieses Welt von mit Kindern und mit öffentliches Leben, ne, irgendwie getrennt führen. Deshalb haben einige, bei Ankündigung ist wichtig, ne, das zu melden und dann auch zu umsetzen, ne, das bei Veranstaltungen eine oder zwei Personen auch beantragt sind, beziehungsweise beauftragt sind, dass sie auf die Kinder aufpassen. Menschen können kommen. Ne? Also das ist eine Sache. Und hier war auch ein Experiment, haben auch Kolleginnen aus einem Verein auch gemacht, wo eigentlich Kinder eingebunden sind. Eine Musikveranstaltung, ne, wo die Kinder gewünscht sind. Eigentlich die Musikerinnen wollten auch dieses Kinderlärm, weil es geht um ein experimentales auch Konzept, wo eigentlich Kinderstimmen auch Teil von ganzer Atmosphäre beziehungsweise von ganzer Veranstaltung waren auch. Also das ist eine Sache, die langsam auch in ein Bewusstsein auch kommen, besonders bei Kulturvereinen, die eine feministische Haltung haben beziehungsweise auch eine feministische Idee folgen, dass mindestens auch angeboten wird. und dann auch nach Bedarf auch umgesetzt. Teilweise haben wir auch mit Fördergeber auch gesprochen. Es ist sehr vielmals, ne, dass es geht, dass sie fördern, ne, die Qualität von Kulturveranstaltungen und damit auch verbundene Kosten von Projekten bzw. Veranstaltungen. Zum Beispiel bei Stadt Graz ist es so, dass eine familienfreundliche bzw. auch ein gebunden mit Kinderbetreuung, ne, ist auch ein Teil von Qualität, kann sich auch definieren als eine Qualität von einer ganzen Veranstaltung und damit können auch die Kosten dafür beantragt werden.
Habt ihr Erfahrungen gemacht damit in der Umsetzung? Hat das gut funktioniert?
Ja, Veranstalterinnen ist insofern zusätzliche Arbeit. Das ist auch eine Sache, ne, dass jetzt langsam baut sich auch ein Pool, ne, von Personen, die das, dass ein Pool von Betreuerinnen auch gemacht ist, ne, die kontaktiert wurden und die das auch professionell machen.
Das Ganze geht wahrscheinlich nur, wenn die Politik mitspielt, wenn man das mit bestehenden Budgets nicht noch zusätzlich leisten kann.
Ja, absolut. Absolut. Es ist ein Aufwand, es ist zusätzlicher organisatorischer Aufwand. Und natürlich, ne, die Personen, die betreuen Kinder bei Veranstaltungen, müssen auch entlohnt werden. Es ist keine ehrenamtliche Tätigkeit, sondern machen das professionell. Und wie gesagt, es braucht auch hier eine Sensibilisierung von Fördergeberinnen. Und auf Ebene von Stadt Graz ist das auch schon, kann man beantragen. Ne? Sind nicht irgendwie exklusive Kosten. Warum das auch zu einer Qualität auch führt, weil das ist immer irgendwie Moment von einem Fördergeber ist, wir fördern die Kulturveranstaltungen bzw. Kulturprogramme und wir fördern Qualität. Immer wieder muss man erklären, was heißt das. Ne? Es ist ein undefiniertes Wort, das jeder kann interpretieren. Und wir stehen hier ganz klar, dass es geht um einen Beitrag zur Qualität von Kulturveranstaltungen, weil das ermöglicht einerseits lokalen Künstlerinnen bzw. auch Kulturarbeiterinnen Teilnahme an Kulturveranstaltungen zu haben. Es ist, hier ist auch wichtig zu berücksichtigen, ne, dass Kultur, dass sie nicht nur Publikum sind, sondern wirklich damit auch beitragen zu einem Aufbau von Community. Und ein lokales Kulturmilieu ist damit auch reicher, wenn die Leute auch nicht komplett ausgeschlossen sind, nur aufgrund von Betreuungspflichten. Und das auch ermöglicht auch Elternteilen, die im Kunst- und Kulturbereich arbeiten, ne, irgendwie auch nur nicht so ein starkes Bruch mit dem Kind ferngehalten zu sein von allen für ein bzw. zwei Jahre komplett bzw. auch mehr. Wenn wir berücksichtigen noch die Probleme mit Kinderbetreuung, also institutionalisierte Kinderbetreuung, heißt Kindergarten, Kinderkrippe, ne, wo Künstlerinnen, Künstler, Kulturarbeiterinnen haben ein extrem großes Problem, schon Kinderbetreuung zu bekommen. Also institutionalisierte Kinderbetreuung. Ne? Und mit der Krise, die eigentlich jetzt letzte zwei, drei Jahre extrem zugespitzt ist, ne, im Bereich Kinderbetreuung, kam diese Periode, ne, ferngehalten vom Beruf noch länger dauern. Und wenn wir werfen noch einen Blick auf außerurbanen Raum, ist die Lage noch prekärer. Ganztag Kindergärten bzw. Kinderkrippen fehlen. Also die Betreuung ist bis nur am Vormittag und danach sind eigentlich Eltern verpflichtet, Kinder einfach allein zu betreuen. Heißt das eigentlich, diese Beschränkung, das ist so furchtbar, dass man muss Kinder als, eigentlich sehen als eine Beschränkung von Berufen, eigentlich noch stärker ist, ne, im ländlichen Raum. Und würde ich sagen, was ich jetzt in zwei, drei Jahren, ne, wo auch dieses Thema wir als IG Kultur angefangen haben, auch irgendwie zu pushen, ne, und irgendwie eine Sichtbarkeit zu geben und eine Stimme zu geben, hat sich das Dynamik in Stadt hat sich ein bisschen geändert, ne, weil das ist auch interessant. Noch vor drei Jahren war das sehr selten. Jetzt immer mehr Vereinen entscheiden sich dafür, wenn sie machen Veranstaltungen, suchen das zu anbieten. Ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist, dass hier auch federgreifen sollten auch Kultur, öffentliche Kulturinstitutionen, die teilweise auch mehr Ressourcen haben und hier auch eine Vorbildrolle, ne? Weil es geht auch auf etwas, wie gesagt, dass es geht um eine Änderung von unserem auch Verständnis, wie eigentlich mit dem Thema umzugehen. Es geht einfach auch diese zwei Welten irgendwie zusammenzubringen und auch hier auch eine Überlegung, ne, ein Balance wieder zu schaffen. Die Kinder nicht komplett ausgeschlossen beziehungsweise in ihren Rahmenprogrammen sind, nur während Eltern sich in anderen bewegen.
Ja, wie es scheint, ist der größte Kindergarten leider die Politik. Vor Jahren wurde der Anspruch auf qualitätsvolle Kinderbetreuung ja schon fast durchgesetzt und aus rein politischem Kalkül blockiert, obwohl es eine breite Basis dazu gäbe. Denn über Parteigrenzen stimmen PolitikerInnen zu. Ja, sogar von der Industriellen Vereinigung über ÖGB, Arbeiterkammer bis zu WKO fordern unisono alle eine Umsetzung. Denn immer weniger Menschen bekommen Kinder, weil es schlicht zu teuer und zu aufwendig ist. Die Arbeit mit den Betreuungspflichten nicht vereinbar ist. Es gibt für die Politik eigentlich keine Ausreden mehr, nicht endlich zu handeln.
Sie sagen ja, ich denke nein. Weißt du, was ich meine? Sie sagen ja, ich denke nein. Weißt du, was ich meine?
Kurzfristig Zeit gibt es.
Ja, gerne. Danke auch und bis bald.
Bis bald.
Mach's gut. Ja. Ciao. Ja.
Mehr zum Thema findet ihr auf igkultur.at. Das war quasi die Sendung der IG Kultur.